Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velhomme, dem Podcast rund ums Fahrrad. Vive la France, Tour de France, bonjour, ça va bien, Thomas.
Ja, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, du bist, ist eigentlich Köln oder München näher an Paris?
Köln auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich bin das Geografie-Wrack hier in der Runde. Deswegen weiß ich es gar nicht. Ich guck mal, von mir aus, Routenplaner, Paris, sind es nicht Pressvermögensverwaltung, da fehlt ein A, ich Idiot. Paris. 497, also rund 500, ja doch, da bin ich, wenn ich jetzt mal einfach hier so München, ich nehme jetzt nicht dich genau, sondern einfach so Mittelpunkt. 829, 300 Kilometer mehr. Wow.
Ja, aber eigentlich müsstest du ja die Entfernung nach Nizza messen, weil Paris spielt ja gar keine Rolle bei dieser Tour de
France. Ja, das stimmt. Und dann wiederum, warte, das gucken wir jetzt auch, da dürftest du dann aber, denke ich mal, einfach weiter vorne sein, oder?
Ja, und dann muss man natürlich noch gucken, wie die Fahrzeit ist, wenn du über die ganzen Berge fährst.
Also bis zu dir sind es 860 Kilometer. Also wie gesagt, ne, wir haben jetzt hier Stadtzentrum und nicht irgendwie hier, ne? Bei mir 1134. Wow, wow, wow. Okay, also du hast gewonnen, du bist näher dran, deswegen Glückwunsch. Ja, Tour de France ist heute das entscheidende und über alles überstrahlende Thema. Das muss ja klar sein. Oder muss uns allen klar sein. Und wie viel Freude hast du bisher gehabt?
Ich würde sagen, die Tour de France hat in den ersten Tagen positiv überrascht. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich finde, dieser Italien-Ausflug, die ersten drei Etappen, auch die vierte jetzt, war sehr gelungen. Vor allem, was so Streckenführung und auch generell das ganze Event an sich angeht. Also, da gab es jetzt keine, großen Zwischenfälle oder sonst irgendwie was.
Kurzer Einwand. Also dieser eine Schlagersänger bei der Tourpräsentation, bei der Präsentation der Teams. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Zwischenfall sagen würde. Aber sagen wir mal so, bei dieser Präsentation, ich glaube, sie dauerte anderthalb Stunden, gab es durchaus Momente, wo man auf Toilette gehen konnte, ohne was zu verpassen.
Ja gut, das gehört dann irgendwo dazu.
Ja.
Aber ich dachte jetzt eher in erster Linie an irgendwelche sportlichen, sicherheitsrelevanten Zwischenfälle oder sonst irgendwie was. Da hat das der Organisator sehr gut gemacht, finde ich. Und auch was das Sportliche angeht, wurden wir positiv überrascht.
Genau, es ging direkt los im Prinzip, also mit einer Etappe, die durchaus dazu animiert hat, nicht erstmal so langsam in die Tour reinzufinden, sondern startfeuerfrei loszulegen. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Etappe, die nach dieser Präsentation am vergangenen Samstag dann stattgefunden hat. Es ging von Florenz, ne? Ja, Florenz war
da. Florenz nach Rimini, ja.
Rimini, an der Adriaküste. Rund 3.800 Höhenmeter, also schon durchaus etwas, wo man ein bisschen was in den Beinen haben muss, um das zu schaffen. Und wir hatten ja, oder insbesondere du, aber ich habe mich davon überzeugen lassen und habe das hinterher auch an anderer Stelle vertreten, hatten ja so ein bisschen den Gedanke, okay, ist vielleicht eigentlich nach dieser Etappe 1 schon Pogacar im Gelben, ist vielleicht kurz danach schon, ich will nicht sagen, die Tour entschieden, aber zumindest die Weichen so gestellt, dass es schwierig wird, den Zug wieder auf ein anderes Gleis zu führen. Nicht ganz ist das eingetreten, was wir befürchtet, erwartet, gedacht haben, aber ein bisschen ist es schon in diese Richtung gegangen. Und du hast für dieses Kapitel die schöne Überschrift gefunden, Mut wird belohnt. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Es gab, wenn ich mich recht, also ich habe die letzten, ich glaube 50 Kilometer mir angeschaut. Und da war halt viel dabei. Und da war vor allen Dingen dabei, ja, dass Mut belohnt wurde. Und diejenigen, die früh weg sind oder früh genug weg sind und die entscheidenden Tage gesetzt haben, auch die Ernte davon die Saat.
Den Lohn eingefahren.
Genau, das war, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, man hat daran wieder gesehen, auch wenn viele das sich immer ein bisschen drüber lustig machen, dass Taktik im Radsport keine Rolle spielt, aber diese Etappe war ein Musterbeispiel dafür, wenn man sich den Ausgang des Tages anguckt, wie man es taktisch auch clever anstellen kann, hat das Team DSM-Firmenich Postenel gezeigt. Die hatten mit Frank van den Broek, der hat nichts zu tun mit Frank van den Broeke.
Ja.
Dieser Frank van den Broek ist Niederländer und hat nur einen ähnlichen Nachnamen. Aber der war vorne in der Ausreißergruppe und hat im Finale als Relaisstation gedient, wie man so schön sagt, für Romain Bardet, der in einem guten Moment weggefahren ist aus dem Feld. Ich bin nicht mehr sicher, welcher Berg das von den vielen war an dem Tag.
Ja, ich guck mal, ob ich da noch drauf komme, wenn ich ihn sehe.
Er hat in einem Moment angegriffen, als das Tempo, sage ich mal, nicht am Maximum war. Also hat einen guten Moment erwischt und ist dann noch.
War das nicht am Saint-Léon? Léon? Côte de Saint-Léon? Aber es ist eigentlich auch egal, es waren genug Berge, an irgendeinem hat er angegriffen.
Ja, genau. Hatte einen guten Moment erwischt, hatte relativ schnell eine Minute Vorsprung aufs Feld und sein Teamkollege hat gewartet aus der Ausreißergruppe und die beiden haben dann nach und nach die anderen restlichen Ausreißer aufgefahren, stehen gelassen und ja, ich meine, sie hatten an der letzten Bergkuppe ein bisschen mehr als eine Minute Vorsprung auf das Feld, wo sich in dem Moment auch erstmal alle wieder sammeln mussten, schauen mussten, wer ist jetzt noch dabei, vielleicht für einen Sprint. Und ja, dementsprend ist Wismar Liesebike ein bisschen gefahren für Wout van Aert, hatten im Prinzip aber auch keine richtigen Helfer mehr, also die alleine hätten das Loch nicht zufahren können. Dann ist irgendwann Little Track eingestiegen, weil Mats Pedersen dann noch dabei war. Aber am Ende war es dann hat es nicht mehr gereicht für die Sprinter oder sage mal den Sprinter, Mats Pedersen in dem Fall, das nochmal zuzufahren. Somit ein Doppelsieg für das Team DSM Firmenich PostNL. Das hatten wir zum letzten Mal bei der Tour de France 2021, meine ich, als Kwiatkowski und Carapaz diese eine Etappe für Ineos als Doppelsieger beendet hatten. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es schön jetzt gegen Ende seiner Karriere, dass Romain Bardet doch nochmal das gelbe Trikot bekommt.
Total. Also ich war wirklich, wirklich erfreut darüber. Auch es kam mit, komplett unerwartet, ne, wäre jetzt auch, nee doch, es kam komplett unerwartet. Also wenn Bardet wegstiefelt oder so eine Sache macht, dann weiß man schon, da ist jetzt jemand, der fährt nicht, er ist seit letzter Woche Dienstag auf dem Rad. Insofern war das schon eine schöne Sache. Aber man muss einfach sagen, dieser Doppelsieg oder das so ein, also das haben die sich ja nicht morgens beim Frühstück erst überlegt oder zwischendurch gesagt, komm, wir versuchen mal was, sondern das war ja wahrscheinlich von langer Hand geplant oder zumindestens in Grundzügen war die Sache so sich überlegt worden und dass das dann funktioniert, finde ich total toll. Dass Bardet, der ein Fahrrad, der nie irgendwie, wie soll man sagen, also hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, im Sinne von, der nie negativ aufgefallen ist für mich. Also der nie immer auch so loyal irgendwie und also alles gut mit ihm. Dass das so funktioniert hat, fand ich schön und habe es ihm auch wirklich von Herzen gegönnt. Ich weiß jetzt gar nicht, müsste mal gucken, ist ja, weil du gerade schon quasi, ich will nicht sagen, den Abgesang gemacht hast, aber Zenit seiner Zeit überschritten, Karriereende, er ist ja auch 33 erst, ne? Also er hat ja noch ein bisschen Zeit, aber er hat halt in den letzten Jahren auch nicht, wie soll man sagen, nicht so viel eingehalten von dem, was man vielleicht mal vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren oder so von ihm erwartet hat. Insofern, schöne Überraschung. Also gerne nochmal sowas. Egal, ob von ihm oder jemand anderes bei dieser Tour.
Na gut, der Hurt hat ja angekündigt, dass er im nächsten Jahr, finde ich auch ungewöhnlich für einen Fahrer, dass man nach der Dauphiné aufhört.
Ah, okay. Ach, das stimmt, das habe ich ganz
dann vergessen. Dann anschließend als Gravel-Profi noch weitermacht.
Okay. Ja, stimmt. Also das, jetzt erinnere ich mich, oder hatte ich schon mal mitbekommen, dass er diese Ankündigung von sich gegeben hat. Dieser Wechsel jetzt zu den Gravel-Profis, da weiß ich auch nicht, was die sich immer davon versprechen. Also.
Naja, keine Ahnung, vielleicht weniger Konkurrenz, dass sie dann weiter vorne landen können.
Ja, aber dafür auch weniger bis gar kein Geld, gehe ich mal von aus, ne? Also, das, ich will.
Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre, naja, okay, wenn er genug Geld hat und Ruhm und Ehre brauchte, das ist okay. Dann gönne ich es ihm vom Herzen, aber dass das jetzt irgendwie nur noch. Also, dass da die Tauben in den Mund fliegen und die, wie sagt man, Milch und Honig fließen, das ist halt auch nicht so. Also deswegen bin ich mal gespannt. Also ob sich, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel das so betrachten würde, dass ich einfach abtrainiere, ja, also das bietet sich an, wollte ich schon sagen, aber das ist ja schon teilweise, ist ja nötig. Die können ja nicht von heute auf morgen einfach aufhören und dann ist alles gut. Aber also wenn sie das dafür nutzen würden, dann wäre das ja super. Aber mal gucken. Auf jeden Fall Bardet an dem Tag ins gelbe Trikot gefahren natürlich. Und Van den Broek hat dann auch noch den Preis für den kämpferischsten Fahrer, glaube ich, bekommen. Ne? Kann das sein? Mhm. Ich meine, insofern haben sie sich das ganz gut aufgeteilt. Hab im Moment noch gedacht, es wäre auch schön, wenn man Van den Broek den Sieg überlassen hätte, so als Helfer, als Dankeschön für alles. Ne? Aber dann hätte man
das ja noch am Anfang seiner Karriere, also.
Ja, er hat noch viele Möglichkeiten. Dann hätte man das irgendwie cleverer aufziehen müssen. Dann hätte man wahrscheinlich so zwischendurch irgendwie den Bonuspunkte für Bardet sammeln können, damit er ins gelbe Trikot und Van den Broek, dann hätte man das wirklich noch mehr durchorganisieren und dann hört es ja auch irgendwann auf. Also, alles gut.
Das ist ja kein Wunschkonzert.
Ja, leider. Entschuldigung, ich muss ab und zu mal husten heute, ich weiß gar nicht warum. Ich versuche mich dann immer schnellstmöglich noch zu muten. Seht es mir nach. Also, das war dann die Etappe Nummer 1. Schöner Anfang. Wout van Aert habe ich eine Frage zu. Wenn ich richtig informiert bin oder ist richtig, wie sagt man so schön, Gedächtnisprotokoll, hat er letzte Woche irgendwann verkündet, dass er so schlecht wie noch nie zur Tour fährt. Also so schlecht in Form wie noch nie. Oder dafür dritten Platz bei der ersten Etappe. Das muss man dann aber auch erstmal so mit bleibenden Beinen rausfahren, ne?
Ja, ich glaube schon, dass da was Wahres dran ist, weil er jetzt auch auf den folgenden Etappen doch immer recht früh abgehängt war, wo ein Wout van Aert, sage mal aus dem Jahr 2022, als das grüne Trikot gewonnen hat und auch Vingegaard entscheidend zum Tour de France Sieg verholfen hat, noch lange dabei gewesen wäre.
Okay, gut, ich hatte da heute so ich will nicht vorweggreifen zu heute, aber ich weiß nicht, also wie viel da sozusagen, ob es wirklich so schlimm ist, wie sich alles darstellt, mal gucken. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was man auf diese Aussagen geben kann. Nun gut, da ist er Dritter geworden, also hinter dem Duo von DSM, Vierter Pogacar, wen haben wir noch, Evenepoel Achter, Pitcock 11, Bernal 12 und so weiter und so fort.
Und ja. Eine Sache noch zu der ersten Etappe, was natürlich ja das Drama des Tages war Mark Cavendish, der als erster, meine ich, fast abgehängt war und enorm unter dieser Hitze gelitten hat. Also man hat es auch vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber es war unfassbar heiß da in Florenz bei dem Grand Départ und viele Fahrer kamen damit gar nicht zurecht, unter anderem Mark Cavendish und da hatte sich ja fast die gesamte Astana-Mannschaft zurückfallen lassen und so 100 Kilometer vom Ziel habe ich mir schon so gedacht, das wird jetzt echt knapp, dass die das in der Karenzzeit schaffen oder dass der überhaupt drin bleibt, aber dann kam noch ein Fabio Jakobsen beispielsweise dazu und sie haben es halt irgendwie geschafft.
Ich habe mich gefragt, also jemand aus meinem erweiterten Bekanntenkreis schrieb mir, lass doch bitte den alten Mann in Ruhe, lass ihn doch nach Hause fahren. Da war mir noch nicht klar, dass das so mit den Temperaturen zu tun hat, aber andererseits, andere haben es ja auch geschafft. Also glaubst du, das war jetzt wirklich nur an dem Tag, weil das waren ja schon teilweise, ich will nicht sagen tragische Bilder, aber als er sich einmal da in einer Kurve erbrochen hat während der Fahrt, boah, das das waren schon nicht die schönsten Bilder. Und glaubst du, da wird er nach, also er wird ja nicht am nächsten Tag aufgestanden sein und gesagt haben, hey, heute ist alles super. Glaubst du, wir werden ihn nochmal in einer Verfassung erleben oder finden, die so sein kann, dass er damit eine Etappe gewinnt?
Ich glaube schon. Okay. Also das war jetzt, da brauchte man ein bisschen, um in die Grand Tours reinzukommen. Und kann mir vorstellen, dass wir ihn im einen oder anderen Sprint noch sehen. Also wir hatten ja, kommen wir gleich noch dazu, ja noch gar keinen so Sprint mit allen Top-Sprintern. Ja.
Okay. Kommen wir zur Etappe Nummer 2. Und wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, dass ich mich kaum an diese Etappe erinnern kann. Und ich weiß ja nicht mehr, was ich Sonntag gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich Samstag gemacht habe, dass ich nicht mehr weiß, was ich Sonntag gemacht habe. Aber es muss einigermaßen viel gewesen sein, weil sonst wüsste ich es ja. Komisch. Sonntag. Es war eine Etappe, von der wir nicht, also du hattest mal, glaube ich, angesagt, naja, vielleicht Klassiker-Terrain, vielleicht spannt Pogacar seine Mannen ein und macht da etwas. Aber es war eine Etappe, wo man vorher nicht davon unbedingt ausgehen konnte, aber wo es dann doch ja Ausreißer geschafft haben und vor allen Dingen auch ja, wo es schon, ich will nicht sagen Abstände zwischen den Klassementfahrern gab, aber die sind jetzt auch nicht alle zusammen in einer Gruppe reingekommen. Da war schon der ein oder andere, der da ein paar Sekunden sich gefangen hatte. Und also nicht im Sinne von, dass man sich jetzt schon verabschieden musste aus dem Gesamtklassement, aber wow, da waren Lücken insgesamt.
Ja, es ging an dem Tag von Cesenatico nach Bologna über den Anstieg zur Basilika von San Luca, Finale des Giro dell'Emilia. Ja, vorne weg die Ausreißergruppe. An dem Tag war auch erstaunlich, dass die dann ja so ziehen gelassen werden, aber die Gruppe war recht gut besetzt und ich meine, hinten im Feld gab es auch nicht so die Konstellation, dass da jetzt eine Mannschaft zwingend daran interessiert gewesen wäre, auf Gedeih und Verderb diese Gruppe zurückzuholen. Was dazu führte, dass ja Jonas Abrahamsen, also aus einem kleineren Team Uno X Mobility, an dem Tag zum einen die Bergwertung verteidigt hat, der schon am ersten Tag sich das ja, Bergtrikot geholt hatte und auch noch die Punktewertung übernommen hat. Und um einen kleinen Spoiler zu machen, er hat es nach der vierten Etappe auch noch, also die Punktewertung, Bergwertung weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich meine auch noch. Und ja, die kleineren Teams haben da geglänzt. Am Ende gewinnt die Etappe Kevin Vauclin von Arkea B&B Hotels. Erster Tour de France Etappensieg überhaupt in der Geschichte des Teams. Dass es so in dieser Form im Prinzip schon seit 2005 gibt, als Bretagne Jean Floch eingefangen und dann über ja Bretagne Seiche Environnement, Vital Concept, Fortuneo, Samsic, Arkea Samsic, Arkea B&B Hotels in die heutige Struktur geführt. Und wir hatten, meine ich, in der Vorschau-Sendung so ein bisschen drüber spekuliert, ja, für diese Teams eigentlich nur Ausreißergruppen. Ja, ja, ja.
Ah, jetzt also, erinnere ich mich auch wieder, was ich gesehen habe. Klar, ich habe doch die letzte Stunde gesehen ungefähr. Habe ich ja noch geschrieben, glaube ich, ne? jetzt erinnere genau. Ich auch wieder die Szenen. Auf dem Bianchi ja. Ist er gefahren, ne?
Ja. Ja, genau. Es war natürlich eine schöne Geschichte für den Grand Depart in Italien, dass jemand auf einem Bianchi-Rennrad dann doch eine Etappe gewinnt, wenn es schon kein Italiener ist, sondern Franzose. So ein bisschen ja, Mixed Feelings, also doch noch für die Italiener vielleicht ein halbwegs gelungener Abschluss aus sportlicher Sicht. Aber diese, ich fand es gut, dass die Ausreißer so an den ersten beiden Tagen ihre Chancen auch hatten. Ansonsten hättest du vor der Tour de France wahrscheinlich auch nie gesagt, dass die Franzosen die ersten beiden Etappen gewinnen, wo man, meine ich, im letzten Jahr dann, war es im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich bin mir nicht ganz ganz sicher, bis zur 20. Etappe oder so warten mussten. Nee, vorletztes Jahr war es, als dann Christophe Laporte, der für Jumbo-Visma fuhr, eine Etappe gewann für die Franzosen. Im letzten Jahr war es Victor Lafay gleich auf der zweiten Etappe, aber danach gab es doch keinen anderen französischen Etappensieg mehr. Und danach, und dieses Jahr sind es dann gleich zwei auf den ersten beiden Etappen.
Und wie du schon Warte mal, ich habe mich, glaube ich, gerade aus Versehen ein bisschen leiser gestellt. Und wie du schon sagst, dass es ausgerechnet dann in Italien passiert, wenigstens auf einem italienischen Fahrrad, ist schon ungewöhnlich. Aber ja, die haben großartig gefeiert, hat sie sehr gefreut. Und ja, alles richtig gemacht, ne, als Ausreißer. Also vor allen Dingen nicht dann groß warten, bis man irgendwie eine Chance bekommt, sondern direkt am Anfang es versuchen. Alles gut, alles richtig und sehr schön. Irgendwas hatte ich nach mir jetzt zu der Etappe
gemerkt. Ja, interessant war natürlich das Rennen ums Gesamtklassement. Ja. Wie schon so ein bisschen erwartet, hat UAE das Rennen an der Côte de San Luca, also jenem besagten Anstieg durch diesen Säulengang, richtig
auch sehr, sehr gemacht. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche an der Stelle, wieder sehr, sehr schön gefilmt auch. Also sehr, sehr schön gemacht, fand ich das von der Kamera eingefangen.
Ja, absolut. Das können die von der ASO schon, ihr Rennen richtig in Szene zu setzen.
Ja.
Ja, und dann war klar, dass Pogacar da angreift bei der letzten Überfahrt der Steigung. So war es dann auch. Und wir waren alle gespannt, wie ist Jonas Vingegaard in Form. Und ich war mehr als überrascht, dass er da direkt die Attacke auch parieren konnte, da mitgefahren ist und vor allem auch die Abfahrt am Hinterrad von Pogacar meistern konnte. Mhm. Dahinter kamen dann Evenepoel und Carapaz, vielleicht ein bisschen überraschend für manche, auf der Verfolgung immer so mit 20 Sekunden Rückstand. Die haben das Loch, beziehungsweise Remco Evenepoel hat dieses Loch auf dem letzten Flachstück noch zugefahren, sodass...
Wobei Evenepoel in der Situation, ich meine, das ist ja schon fast Klassiker-Terrain, ne? Also, dass er da mithalten kann, so fand ich jetzt nicht so überraschend. Also, ich will nicht sagen
heimisch. Ja, nach der Dauphiné vielleicht schon.
Ja, die Leistung von der Dauphiné hat jetzt nicht versprochen, dass da so etwas passieren wird, ne? Aber ja, er hat ja auch selber, glaube ich, bei der Dauphiné ja gesagt, okay, ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Andere haben gesagt, sie sind bei weitem nicht wo sie sind nach ihrer Verletzung und Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Evenepoel waren wir.
Ja, die kamen dann, also Carapaz, Pogacar, Evenepoel und Vingegaard gemeinsam ins Ziel. Dann gab es einen Abstand von 21 Sekunden, der zwischendurch auch mal größer war, zu einer weiteren Favoritengruppe, in der unter anderem auch Primus Roglic war, muss man ganz klar sagen, an dem Tag schon eine kleine Enttäuschung, dass da so gar keiner von Red Bull Bora Hansgrohe vorne dabei war. Und ja klar, also wie gesagt, an dem Tag die positive Überraschung, wenn man so will, war, finde ich, Vingegaard, der gezeigt hat, dass er auf einem Niveau wieder Rad fahren kann, was ihm erlaubt, vielleicht um den Toursieg zu fahren.
Da muss ich jetzt genauso, wie ich das eben bei Wout van Aert gesagt habe, muss ich aber auch nochmal einhaken. Ich habe schon verbal Prügel dafür ein bisschen kassieren müssen. Nicht von dir, sondern von anderen, dass ich gesagt habe, wenn man böse sein will, dann kann man aber auch sagen, wir sind richtig, die haben uns richtig versucht zu verarschen. Also, ja, er konnte ja sehr, sehr lange nicht trainieren, er lag in der Klinik und alles und alles und alles, aber von der Woche angeblich hieß es noch, dass er nicht sicher sei, ob er starten würde, weil er nicht in Form wäre und so weiter. Wout van Aert sagt, er ist in der schlechtesten Form ever. Und dann fährt er da so hinterher. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann merke ich schon einen Unterschied zu meinem Fahren an einem guten Tag. Und wenn er in einer schlechten Form ist im Moment, Jonas Vingegaard, oder wenn es wirklich so war, wie man es sich dargestellt hat, dass es jetzt noch, wie hast du das letzte Mal, glaube ich, ganz schön gesagt, wir warten jetzt noch auf die letzten entscheidenden Trainingseinheiten, ne? Und wenn jetzt die letzten 2-3 Trainingseinheiten ist so, also dann gesagt wurde, okay, wir nehmen ihn mit, boah, dann weiß ich aber nicht, was diese Tour noch passiert, ne? Weil wenn er jetzt immer noch nicht, wenn es jetzt gerade dafür reicht, dass er mitgenommen wird, dann möchte ich nicht wissen, wie es aussieht, wenn er mal in Topform ist. Sehen wir das vielleicht sogar noch? Dann möchte ich auch nicht in Pogacars Schau stecken.
Wer weiß,
also ja, das ist schon
wird jetzt der Verlauf der Tour zeigen. Also ich denke eher andersrum. Pogacar selbst ist das beste Beispiel, finde ich, der im letzten Jahr auch eine Verletzung hatte, mit dem Kahnbeinbruch lange auch nicht trainieren konnte auf dem Rad und am Anfang der Tour oder bis in die Mitte rein auch sehr stark war. Und dann hat man hinten raus gemerkt, dass ihm da einfach die Grundlagenkilometer fehlen und er ist eingebrochen.
Ja, warten wir mal ab, aber ich Ich will nicht sagen, ich fühlte mich verschaukelt, das wäre jetzt auch zu hart, also außerdem.
Aber die aus meiner Sicht, die Verletzungen, die da kommuniziert wurden, also das ist unvorstellbar für jemanden, der nie auf diesem Niveau Leistungssport betrieben hat, zum einen und zum anderen, selbst, sage mal, wenn du dich schnell davon erholst, also ich meine, er ist Anfang, Mitte Mai wieder aufs Rad erst gestiegen, dann wieder in so einer Verfassung zu sein, nach solchen Verletzungen, die da korportiert wurden, also Pneumothorax unter anderem, kann ich mir kaum vorstellen, dass das wirklich dann so dramatisch war, wie es jetzt kommuniziert wurde, ja. Weil ich war völlig erstaunt, dass der da vorne mitfahren kann.
Absolut, teile ich 1:1 deine Meinung. Und für die Stimmung, Spannung, ich wollte eigentlich Spannung sagen, aber nicht Spannung, aber für Stimmung und Spannung ist es gut, bei allen, auch bei mir, also ne, ich freue mich darüber, aber ein bisschen, bei mir hat's, wie heißt es im Schwäbischen, Geschmäckle, ein bisschen, das finde ich doch eigenartig, aber naja, ist ja gut.
Andererseits muss man natürlich sagen, die Mannschaft ist, kann nicht auf dem Niveau fahren wie UAE, also vor allem, weil bei den ersten beiden Etappen mit Benot und Keldermann schon zwei seiner Teamkollegen gestürzt waren und man hat es dann jetzt, kommen wir dann später dazu,
ja,
auf der ersten Bergetappe ganz extrem gesehen, dass UAE da völlig überlegen ist in den Bergen.
Ja, kann man nicht anders, aber da möchte ich jetzt gar nicht drüber sprechen, weil das kommt ja noch in Ausführlichkeit, deswegen springen wir jetzt einfach weg und springen zur nächsten Etappe. Das war dann die Etappe Nummer 3 vom gestrigen Montag. Das war dann von Piacenza nach Torino. Ich finde einfach die italienischen Städte schön auszusprechen, vor allem, wenn man es gar nicht so merkt, dass ich es überhaupt nicht kann. Hatten wir vorher als Sprint-Etappe ausgeguckt und wenig überraschend ist es dann auch so gekommen, kann man, glaube ich, einfach sagen.
Ja, es war tatsächlich auch gleich am dritten Tag die längste Etappe der Tour mit 230,8 Kilometern. Also man musste da Distanz machen, um, sag mal, von Mittelitalien Richtung Norden zu kommen. Und ja, um es ehrlich zu sagen, die Etappe war stinklangweilig. Also bis zu den letzten 10 Kilometern. Also es gab ja nicht mal eine Ausreißergruppe auf der Etappe. Ja. Also
es war eine Bummel-Etappe.
Da haben die unterwegs Späße gemacht, irgendwie auch so Klassementfahrer, dass sie jetzt mal versuchen würden anzugreifen, aber nur so als Spaß halt, weil sich wirklich keiner, auch nicht von den kleineren Teams, irgendwie darum gesorgt hat, vielleicht Fernsehzeit zu bekommen. Nein, es gab dann, meine ich, 70 Kilometer vor Ziel oder so, einen Fahrer von Total Energies, Fabien Grelier, der ist dann mal alleine weggefahren, aber hatte natürlich keine Chance und wurde locker wieder eingeholt. Am Ende, wie du schon gesagt hast, einen Massensprint, wobei zuvor gab es dann noch einige andere Ereignisse. Also es gab einen Sturz von Kasper Pedersen, der dann ein wichtiger Helfer für Remco Evenepoel von Sudal Quickstep, der aufgeben musste mit Schlüsselbeinbruch. Und vielleicht auch mit rennentscheidend, Van der Poel hatte eine Panne, auch innerhalb der letzten 10 Kilometer, der wichtigste Mann für Jasper Philipsen. Und dann gab es ja, meine ich, 2,5 Kilometer vom Ziel noch einen Sturz, der komplett die Sprinterzüge durcheinander gebracht hat.
Es war auch, ich war auch sehr überrascht, was heißt überrascht, aber die Warranty Group, die sind ja auch gefahren, irgendwie ganz kurios mit den zwei Anfahrern und der spätere Sieger, ich hoffe, ich spreche mir das aus, Binyam Girmay, ich kann das mal schließen aus, Girmay, der war gar nicht hinter denen, sondern der war dann nochmal so 4-5 Positionen dahinter erst und hat dann aber trotzdem von dem hohen Tempo profitiert und ist dann quasi so außen rum gefahren und hat gereicht, hat gewonnen, also ne, wer gewinnt, hat recht, aber es war trotzdem wirklich ein sehr diffuser Sprint irgendwie.
Eigentlich wollten die für Gerben Theisen den Sprint anfahren, weil der auf dem Papier nochmal in so einem flachen Sprint etwas schneller ist, vielleicht als
Okay. Okay, das macht dann mehr Sinn. Aber den hatte ich auch nicht richtig gesehen. Also war der dann an zweiter Stelle? Und
der ist am Ende 16. geworden. Also man muss schon sagen, dass das extrem unorganisiert dann war. Little Track hat den Zug nochmal überholt von Entremarché mit Stuyven und Pedersen. Aber der hat am Ende auch nicht die Beine gehabt, Mats Pedersen, um im Sprint zu gewinnen. Und klar, Biniam Girmay ist eine Überraschung, dass der so einen Massensprint gewinnt. Also einige Medien haben von der Sensation gesprochen.
Hey, der hat rund um Köln ist der Zweiter geworden. Also was der Fahrradfahren kann, hat er bewiesen.
Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es eine Sensation ist, sondern es ist schon eine Überraschung in dem Sinne. Er ist extrem gut, wenn es schwere Sprints sind, wo das vorher das Rennen schwer war. Er hat halt diese extreme Beschleunigung, dass er auf den ersten, sage ich mal, 50 Metern, wenn er losfährt, extrem stark ist und schnell ist, dann aber nicht wie ein, sage ich jetzt mal, Dylan Groenewegen oder auch einen Jasper Philipsen diese Endgeschwindigkeit von über 70 km/h vielleicht aufbauen kann.
Und auch aber das nicht über einen längeren Zeitraum dann. Ja.
Genau, aber an dem Tag, sage ich mal, für diese Konstellation dieses Sprints war er der optimale Fahrer, weil er sich sehr gut auch ohne eigenorganisierten Zug zurechtfinden kann, ist da rechts an der Bande durchgestochen. Und dahinter muss man sagen, auch überraschend, Fernando Gaviria wird dann Zweiter, der irgendwie das ganze Jahr jetzt in Sprints noch nichts gerissen hat für Movistar. Gewinnt Movistar fast noch einen Massensprint, hätten wir vor der Tour de France auch nicht gedacht.
Nee, überhaupt nicht.
Und Arno Didier auf 3, ja, also den habe ich da schon so erwartet, aber der Rest der Sprinter, sage ich mal, war entweder gar nicht dabei, weil er durch den Sturz aufgehalten wurde, oder hat sich im Finale verloren, wie in Dylan Groenewegen, der dann Fünfter wird. Da hat ihm dann seine futuristische Brille auch nichts gebracht.
Ja, das war lustig. Ich musste die ganze Zeit an irgendeinen Film denken oder drüber nachdenken, wo jemand auch so ein komisches Ding hat. Es war nicht Batman, der Name wurde mir auch mehrfach gegeben. Das sah schon ziemlich beknackt aus, muss man sagen, oder?
Naja, wie heißen die? Haubentaucher, glaube ich.
Haubentaucher? Okay.
Ja.
Ich bin kein Ornithologe, aber.
Aber hat mich an einen Vogel erinnert.
Okay, du denkst an einen Vogel, ich denke an irgendeinen komischen Film, den ich nicht mehr erinnere. Ja, sah schon komisch aus. Also kann man nicht anders sagen. Ob es was gebracht hat, ich weiß es nicht. Gewonnen hat er jetzt, habe ich jedenfalls nicht dadurch. Insofern vielleicht nicht ganz so viel, aber ich glaube, er hat so viele Lacher abgekriegt, dass er also so viele Sprüche auch bekommen, dass er wahrscheinlich, glaube ich, möglicherweise das nicht mehr so oft wiederholen wird. Oder ist er jetzt die nächsten Tage wieder damit gefahren, weißt du das? Heute ist er
nicht. Ist mir nicht aufgefallen.
Und ich glaube, es wäre uns aufgefallen, wenn wir irgendwann mal durchs Bild gelaufen wäre damit. Und es wäre ja auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wäre irgendeine Form von Reaktion darauf passiert insofern. Irgendeinen dummen Spruch hätte irgendein Kommentator wahrscheinlich abgegeben. Insofern ist es, ja, nun gut, was soll's.
Ja, und an dem Tag hat dann auch das gelbe Trikot gewechselt. Also es ging da nur um Rangpositionen. Carapaz, der sich in die erste Gruppe mit eingeschleust hatte, hat das dann übernommen von Pogacar. Evenepoel dann auf der 3.
Dazu habe ich jetzt aber noch eine entscheidende Frage. Diese Geschichte, dass Carapaz das Trikot übernommen hat und dass Evenepoel es abgegeben hat.
Pogacar.
Evenepoel, sage ich schon. Pogacar es abgegeben hat. Also auch das hatte ich heute mehrfach schon diskutiert mit Menschen. Und es kam, also man kann im Grunde genommen von zwei Meinungen reden. Also einmal kann man vertreten, so nach dem Motto, das war eine echt, also wenn das so geplant war, dass Carapaz in die vordere Gruppe geht und ich halte das Trio Charles Vigilius, Andreas Klier und Wouters für clever. Wie heißt denn mein Vornamen? War Michael? Wouters? Jonathan Wouters.
Jonathan.
Halte ich eigentlich für clever genug, sowas auch zu bedenken und zu planen oder zumindestens, wenn sich, oder eine Möglichkeit, sagen wir nicht planen, sondern eine Möglichkeit zu sehen und die dann auch zu nutzen. Das ist ja der eine Aspekt der ganzen Geschichte. Also, dass man bewusst Carapaz gesagt hat, ey, pass mal auf, du bist zeitgleich, wenn du heute 8 Plätze vor Pogacar landest, dann kann das was werden mit dem gelben Trikot. Das waren auch so eine Reaktion, habe ich, glaube ich, aus dem Education First Auto, wo war das dann Clear? Clear oder Clear, ne? Der dann so, ich sag jetzt nichts, ich sag noch nichts, ich will es erst bestätigt haben. Also das sagt mir, das war für mich so ein Anzeichen dafür, dass die das zumindest schon mal so ein bisschen im Hinterkopf hatten. Dann kommt die zweite Ebene. Pogacar hat sein Team das nicht im Hinterkopf gehabt. Kann ich mir auch nur vorstellen, wenn das auf dem Niveau nicht darauf geguckt wird, nicht darauf geachtet wird. Und wenn darauf geachtet wird, wurde es dann vielleicht in Kauf genommen, billigend in Kauf genommen, gerne in Kauf genommen. Hintergrund ist auch der Diskussion, die wir da hatten, oder der Gedanke, der da sich darauf gedrängt hat, dass Pogacar beim Giro wohl irgendwann mal gesagt hat, so nach dem Motto, ja, die zwei Tage, die ich nicht in Rosa war, die haben mich schon geärgert. Und das würde ja eher dafür sprechen, dass das dann eine Schludrigkeit gewesen ist, beziehungsweise man hat es ihn ausgetrickst.
Ich denke einfach, das war den Wurscht an dem Tag. Also ja, ob der jetzt da das gelbe Trikot abgibt oder nicht, beziehungsweise wahrscheinlich war es auch so, dass durch diesen Sturz, der sich erstmal wieder nach vorne hat arbeiten müssen. Mhm. Interessanter fand ich eher, dass Remco Evenepoel, der ja positionstechnisch, glaube ich, nur zwei Plätze gebraucht hätte, um an Pogacar vorbeizugehen, während Carapaz da schon viele Positionen gut machen musste, was er auch geschafft hat, dass Evenepoel dann konsequent am Hinterrad von Pogacar geblieben ist. Er hätte ja auch das Trikot übernehmen können und sich einen Traum erfüllen können, zeigt für mich aber, wie ernsthaft Evenepoel auf Gesamtwertung fährt.
Also du meinst so nach dem Motto, keine Energie verschwenden?
Genau.
Bin ich jetzt nicht...
Aber für EF war es natürlich an dem Tag das einzige Ziel, dieses gelbe Trikot zu übernehmen, und für Carapaz natürlich auch eine Riesensache.
Ich hab's mächtig gefeiert. Zum Glück habe ich es dokumentiert in den Shownotes der letzten Folge. Ich habe gesagt, einer der Fahrer, den ich die Daumen drücke, ist Carapaz. Und ich habe natürlich, ich habe es im ersten Moment, möchte ich auch zugeben, nicht verstanden. Wieso ist der jetzt ein Gelb? Aber umso größer war meine Freude dann.
Duplizität der Ereignisse irgendwie, sein Landsmann Jonathan Narváez, der ihm jetzt, sage ich mal, den Olympiastartplatz weggeschnappt hat, was in Ecuador zu einer mittleren Staatsfehde geführt hat, gewinnt in Turin die Auftaktetappe des Giro d'Italia dieses Jahr, und Carapaz holt in Turin Gelb.
Ah, ja, stimmt. Da habe ich jetzt, also das ist natürlich Wissen, das muss, das kannst nur du haben. Aber ich habe mich einfach gefreut. Also, und ist das jetzt so, das muss ich dich jetzt fragen, weil du bist da näher dran. Also ich bin ja jetzt nicht so der super duper Social Media Nutzer. Ich folge dem Instagram-Account von Education First. Und die haben ein paar Tage vor der Tour als so ein Broadcast-Kanal eingerichtet, den man dann folgen kann. Ne? Also dieses Broadcasting, es ist ja im Prinzip, ich habe zwar immer noch nicht verstanden, was der Unterschied sein soll zwischen diesem Broadcast und irgendwelchen Instagram-Stories, die man macht, oder Reels oder sonst was, also warum man das nochmal ausdifferenzieren muss, who knows. Aber machen das andere Teams auch so einen Broadcast-Kanal? Also ist das so, ist das mittlerweile so gang und gäbe? Und weil da wurde ja auch dann so von der Feierabend und so, fand ich schon ganz nett.
Habe ich von anderen Teams nichts mitbekommen.
Ah, okay. Ja, dann ist das ja die Mannschaft, die weit vorne ist, umso besser. Das hat mich gefreut, und Carapaz, absolut super. Große Freude bei mir, und zu Recht im gelben Trikot ging dann das Gelbe, und das heute Morgen war irgendein Kommentar so nach dem Motto Pink and Yellow Hand in Hand und so weiter. Sehr schön. Und dann haben wir auch schon Dienstag, den heutigen Dienstag, und wir sprechen über die Etappe, die heute gelaufen ist. Wie groß waren, also ne, stand gestern Carapaz im gelben Trikot, alles so ein bisschen punktgleich. Wir hatten gesagt, na, vielleicht ist es auch so, dass die Tour schon fast entschieden ist vor dem heutigen Tag oder dann auch nach dem heutigen Tag. Wie groß, was waren deine Erwartungen heute an die Etappe? Gab es da welche, irgendwie besondere?
Also klar war eigentlich, dass UAE auf Gedeih und Verderb versuchen wird, da so eine Art Vorentscheidung herbeizuführen oder zumindest der Konkurrenz, die so einzuschüchtern, dass klare Verhältnisse herrschen im Klassement. Ob denn das jetzt gelungen ist, das kann man so oder so sehen, finde ich. Aber ansonsten Erwartungen an die Etappe, ich habe keine Erwartung daran gab, dass Ausreißer gewinnen.
Nee, das hat, glaube ich, niemand. Also niemand mit einer gehörigen Spur Realismus. Und dann
also war es,
ja, schieß los. Also ich habe zwar auch einigermaßen viel gesehen, aber du bist deutlich talentierter darin, solche Sachen zu beschreiben.
Die Etappe war nur 140 Kilometer lang, also kurz und knackig, sage ich mal. Start war dann kurz nach 13 Uhr auch erst. Es ging über Sestriere, ein langer Aufstieg, fast 40 Kilometer mit 4%. Dann Col du Mont-Genèvre über die Grenze nach Frankreich rein wieder. Und dann lange Fahrt durchs Tal, über den Lotharé, was eher so eine Autobahn ist, Zufahrtsstraße, rauf auf den Galibier, den man erst in den letzten Tagen auch erst richtig vom Schnee befreit hat. Mhm. Immer noch, muss man sagen. Wo auch wirklich die letzten Kilometer nur richtig schwer sind. Und ja, Galibier oben, Gipfel runter, Abfahrt nach Valois, Col du Télégraphe im Prinzip, die Auffahrt, die du auch kennst,
ja.
Vom Galibier. Steile Abfahrt runter und ja, das war so das, Buffet, was angerichtet war für diese Etappe. Vom Rennverlauf her war es auch so, dass eine große Spitzengruppe weggefahren ist, aber die nie ernsthaft eine Chance hatten, weil zum einen EF natürlich daran interessiert war, das gelbe Trikot in den eigenen Reihen bei Carapaz zu halten und UAE den Auftrag bekommen hat von Pogacar an diesem Tag, diese Etappe so schwer wie möglich zu machen, und der wollte sie unbedingt gewinnen, was er am Ende auch geschafft hat.
Ja.
Da verraten wir nicht zu viel. Und oh, dann
der hat gewonnen.
Der Col du Galibier, diese entscheidende Rennphase, das war dann schon beeindruckend. Hä? Ja. UAE, die hatten dann in dieser Favoritengruppe einen Fahrer nach dem anderen eingespannt. Erst war es Nils Pollitt, der
eine lange seine Zähne gefletscht hat.
In diesem flachen Teil in der Anfahrt zum Lotharé auf eine 15-Mann-Gruppe 30 Sekunden gut gefahren hat, obwohl da vorne Van der Poel und alle möglichen durchgefahren sind. Und dann im Galibier drin oder beziehungsweise Lotharé dann Tim Wellens, Marc Soler und dann Adam Yates, der tatsächlich schon recht früh aufgegangen ist, hat dann weitergeführt, und dann mussten dann die guten Bergfahrer ran, also Almeida war es dann und Ayuso, wobei da gab es dann ja fast schon einen Eklat in dem Team, als 3 Kilometer vorm Gipfel des Galibier Almeida wütend in den Funk gebrüllt hat und Ayuso nach vorne beordert hat, weil Almeida musste da alles von vorne fahren, was ihm so nicht geschmeckt hat.
Das ist mir ehrlich gesagt, finde ich interessant, also habe ich nicht so mitbekommen, aber nicht, dass ich dir nicht glauben würde.
Und Ayuso hat da so ein bisschen seine eigene Karte gespielt, also für mich sah das so aus, als würde der hing da die ganze Zeit am Ende der Gruppe rum und hat ein bisschen den sterbenden Spahn gespielt, ein bisschen auf schlau gemacht, und ja, seine eigenen Interessen wollte der da, denke ich, durchboxen oder sich noch schonen für eine eigene Platzierung. Dann hat aber erst Pogacar gefunkt, weil, also wir kennen den Inhalt dieser Funksprüche nicht, aber meine Vermutung ist, dass er gesagt hat, hey, ich möchte das Rennen härter haben. Und dann hat Almeida vorne zurückgefunkt und kurz darauf hat er nochmal gefunkt, Almeida. Und dann kam Ayuso nach vorne, oder es sah dann so aus, als würde der ja da so zwangs nach vorne zitiert irgendwie, dass er jetzt dann auch mal führen soll, und hat dann auch einen ordentlichen, also man konnte das im Fernsehbild sogar sehen, dass der dann ordentlichen Anpfiff von Almeida bekommen hat, dass er da auch gefälligst zu führen hat. Mhm. Und so war es dann auch, also er hatte seine paar Führungen übernommen, dann waren sie aber auch schon fast oben, und auf dem letzten Kilometer war es dann ja auch erst, als Pogacar da angegriffen hat.
Aber ich wollte gerade sagen, wie ich finde, relativ spät. Also ich hätte ihm durchaus zugetraut, dass er da vielleicht noch so 500 Meter, einen Kilometer früher da das Heft in die Hand nimmt, weil man hatte so das Gefühl, wie lange war das jetzt in Zeit bemessen? Er ist jetzt ein 3-Minuten-Intervall gefahren, vielleicht 4 Minuten, aber länger war das ja nicht in meiner Wahrnehmung.
Im Prinzip schon, aber in der Höhe natürlich musst du dir jeden Effort einteilen, und zum anderen wurde auch hinterher von den Fahrern berichtet, dass Gegenwindverhältnisse war, wobei
okay.
man sagen muss, an dem Tag jetzt wurde der Rekord über die Lotharé-Auffahrt von Nairo Quintana aus dem Jahr 2019, das waren 22 Minuten 23, pulverisiert auf 20 Minuten 48, also gut.
So schlimm kann es nicht gewesen sein mit dem Wind, meinst du?
Eine Minute 30, sage ich mal, roundabout, sind die schneller gefahren als der Rekord da hoch. Natürlich bedingt dadurch, dass da wirklich eine Mannschaft im Prinzip, ja, wie in einem Mannschaftszeitfahren da hochgefahren ist und dann die Endstufe Pogacar oben auch noch gezündet hat. Und anfangs sah es dann ja auch noch so aus, als könnte da Vingegaard wieder mithalten.
Ja, er hatte so einen Moment, wo man dachte, jetzt kommt er wieder ran, wo man das Gefühl hatte, der Abstand verkürzt sich wieder ein bisschen und dann, aber dann war es doch wieder so, als wenn er so nach dem Motto eingesehen hat, nee, wird nicht. Also jetzt ist hier nicht nur noch Schadensbegrenzung möglich im Sinne von, ich kann jetzt nur meinen eigenen Stiefel runterfahren, weil sonst mache ich mich so kaputt, dass da gar nichts mehr geht.
Naja, war auf 8-9 Sekunden oben auf der Bergwertung. Aber man hat halt gesehen, dass Pogacar da zum einen die Abfahrt sehr gut kannte, auch der bessere Abfahrer ist als...
Ich meine davor noch, also noch in der Phase, wo sie noch bergauf waren, da gab es so einen kleinen Moment, wo man dachte, jetzt kommt wieder ran. Also er fährt zwar nicht so explosiv wie Pogacar, aber er fällt nicht komplett ab und ist deswegen auch in der Lage, ja, wieder so ein bisschen ranzufahren, möchte ich mal sagen. Aber das war dann auch ein Trugschluss. Also ganz einfach gesagt, es war dann doch nicht so.
Nee, aber wenn man sich das anguckt, die Entwicklung der Zeitdifferenz zwischen den beiden war ja tatsächlich so, dass oben eigentlich maximal 10 Sekunden Rückstand waren für Vingegaard und er dann am Ende 37 Sekunden Rückstand hatte und der Rest kam dann in der Abfahrt einfach zustande, weil zum einen auf diesem Rollerstück unten raus in der Abfahrt Pogacar stärker war oder beziehungsweise Vingegaard dann aus meiner Sicht schlau war und sich von den Fahrern dahinter hat einholen lassen, ja, und dann in der Gruppe lieber gekreiselt ist, um da vielleicht nicht so viele Kräfte zu verpulvern und andererseits oben auch Pogacar der bessere Abfahrer war und da einiges an Zeit rausgefahren hat. Was natürlich
eine Stelle möchte ich noch sagen, weil das fand ich wirklich, Evenepoel wurde ja von Rodriguez und, hilf mir, von wem wurde eingeholt? Also Evenepoel war ja noch hinter Vingegaard, wurde dann eingeholt von Rodriguez und, warte mal, ich guck mal, wenn ich sehe, wieder die Platzierungen, ob es mir wieder einfällt und ja, wahrscheinlich. Roglic, klar. Roglic, ja, und Ayuso, die haben ihn ja noch eingeholt. Und ich glaube, Evenepoel war aber dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder gar nicht so, wie ist das Gegenteil? Gar nicht so unentscheidender Faktor, ein wichtiger Faktor für Vingegaard. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo es wieder ein bisschen flacher wurde, wo man wieder richtig reintreten konnte, da hat Evenepoel wieder, war ja eine große Hilfe und ist deswegen auch Zweiter geworden dann am Ende.
Ja, klar, wobei man sagen muss, dass Evenepoel, also wenn man jetzt mal Weltklasse-Niveau betrachtet, im Vergleich dazu ein lausiger Abfahrer
ja,
ist.
Ja, das wusste ich vorher nicht gar nicht, aber das habe ich erschütternd festgestellt, ja.
Also er hat da viel verloren und war auch aus dieser Gruppe, die du gerade benannt hast, zwischenzeitlich rausgefallen, ja, sogar wieder noch hinten raus. Er war aber an der Bergwertung am Galibier fast an Vingegaard, also war da ein Schlagdistanz sogar, also war der drittstärkste Fahrer in diesem Anstieg, zeugt von seiner stark verbesserten Form, aber wie du schon sagst, in der Abfahrt hat er da viel verloren. Wer noch, also ja, also Verlierer des Tages für mich auf jeden Fall das Team Red Bull Bora Hansgrohe.
Nee, ich widerspreche, es gibt noch einen schlimmeren Verlierer, aber aber schließ du mal los, ich komme dann nach.
Naja, zum einen war es, meine ich, so 2-3 Kilometer vor dem Ziel, als da vor dem Gipfel des Galibier, als Roglic da arg in den Seilen hing und es so aussah, als würde er gleich völlig in die Luft fliegen. Er hat sich dann gefangen,
ja,
bedingt auch, dass das Tempo da zwischendurch mal versteppt wurde und am Ende 4. Platz, sage ich mal, in der Gruppe mit Vingegaard reingekommen, sogar noch 2 Sekunden gut gemacht. Also da hat er sich dann noch beachtlich gerettet, sage ich mal, aber für das Line-Up, ein Vlasov ist da extrem früh weggeflogen, einen Hindley habe ich überhaupt gar nicht irgendwie gesehen, ich schaue gerade mal, wo der überhaupt reingekommen ist. Also wenn du das vergleichst mit UAE, die haben, also Hindley hat am Ende 4 Minuten 1 Rückstand bekommen für einen Fahrer, der den Giro d'Italia gewonnen hat und in den Bergen, sage ich mal, Roglic da helfen soll,
wird schwierig.
Ist es einfach nicht das Niveau, was man sich vorgestellt hat.
Absolut nicht. Und da wird sich Red Bull auch gefragt haben, was haben wir denn hier eingekauft? Also bin ich völlig bei dir. Ich war positiv überrascht im Sinne von, hat mich gefreut, weil ich halt die Spannung mag, dass Roglic noch den Anschluss gefunden hat oder nicht ganz verloren ist, glaube ich, die richtigere Formulierung, weil er war ja nicht richtig weg. Hat sich hinten an die Gruppe drangehangen, war dann wie so zwei, drei Meter Zwischengruppe und sich gelassen müssen. Hat es dann wieder gepackt und so. Also das hat mich im Sinne der Spannung sehr gefreut. Aber für mich gibt es noch eine andere Verlierertruppe an dem Tag. Und ich möchte fast, oder ich muss sogar fast sagen, nicht nur von dem Tag, sondern eigentlich so ein ganz kleines bisschen auch der ganzen Tour bisher. Und das ist Ineos. Was ist denn da los? Also,
na, ich würde schon sagen, also der, wenn man das ganz komplette Line-Up anguckt, klar, ein Pidcock und ein Bernal haben an dem Tag vielleicht nicht das unbedingt gebracht, was man von ihnen erwartet, wobei man fast schon sagen kann, Egan Bernal, wenn man sich jetzt nochmal den Rekord von Pogacar heute vergegenwärtigt, ist fast auf dem Niveau von 2019 da hochgefahren. Aber der Rest der Mannschaft, sage ich jetzt mal, ja, Pidcock vielleicht, den man als Favoriten sogar für den Tag auf der Rechnung hatte, war wegen seiner Abfahrtskünste. Hat da
war für mich, also ich habe, als man mich heute Morgen gefragt hat, wer gewinnt heute, habe ich gesagt, Pidcock.
Ja, ich habe es nicht auf dem Schirm, wo ist der überhaupt reingekommen? Also 12 Minuten fast verloren unter Ferner Liefen an dem Tag. Geraint Thomas hat sich, finde ich, noch beachtlich geschlagen, also war früher abgehängt, hat nach und nach alle möglichen Fahrer aufgefahren, kam zusammen mit Bernal rein in einer Gruppe 2:42 Rückstand. Und Rodriguez, muss man sagen, also der ist sehr gut gefahren, ist ein extrem guter Abfahrer, was man gesehen hat. Hat auch viel Zeit gut gemacht auf der Abfahrt wieder. Hat sich jetzt aber rauskristallisiert, dass er der Kapitän sein wird.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich dachte noch, es war auch, ich glaube, an irgendeinem Tag, heute auch, war bei mir so ein bisschen kurz der Gedanke, okay, als es hieß, dass Bernal war ja zwischendurch auch schon mal zurückgefallen oder hat sich wahrscheinlich dann im Nachhinein, muss man sagen, zurückfallen lassen. Aus irgendeinem Grund. Da dachte ich schon, boah, jetzt Pidcock, ich meine, bist du bei der, du hast so viel zu tun und so viel um die Ohren gerade, deswegen wirst du es wahrscheinlich nicht geschafft haben, aber hast du die, oder doch, wir haben es ja schon besprochen, die Darstellung von Pidcock in der Doku, Netflix-Doku?
Habe ich gelesen, ja.
Du hast gelesen, okay, dann weißt du, dann, ne, da hat er sich auch als nicht ganz so einfacher Charakter und vielleicht nicht auch als Teamplayer dargestellt. Da dachte ich schon so, naja, wenn Pidcock heute erfährt, dass Bernal hinten rausfällt. Im Nachhinein war es ja kein richtiger Einbruch, sondern nur einfach so ein bisschen rausfallen. Vielleicht geht, innerlich geht's da los und dann sieht er seine Chance und wird heute richtig Gas geben. Das war so im Sinne der Spannung wieder meine große Hoffnung. Hat sich dann zerschlagen, die ganze Geschichte mit der Spannung. Ja, aber also bin ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber also das, was du jetzt Red Bull, Bora Hansgrohe, wie heißt denn jetzt eigentlich genau? Also wie ist jetzt der offizielle
Name? Red Bull Bora Hansgrohe.
Okay, welchen Namen nehme ich denn? Ich nehme immer noch Bora. Was die Bora Bullen geliefert haben, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen fast enttäuscht davon Ineos, weil zumindest Roglic hat das Rennen ein wenig mitgeprägt, was ich von keinem Ineos-Fahrer mit Rodriguez, ja. Stimmt, aber vielleicht ist der bei mir noch nicht so angekommen.
Nein. Andererseits, positive Überraschung fand ich Mikel Landa,
ja.
Der Ex, also ein Fahrer, den er jetzt schon so ein bisschen abgeschrieben hat fast, aber jetzt bei Sudal Quickstep auch wieder nochmal den wievielten Frühling irgendwie erlebt und da in der Gruppe mitfährt, fand ich schon krass, hat da Evenepoel auch noch echt geholfen. Das muss man schon sagen, das ist mehr als ich jetzt von ihm erwartet hätte. Positive Überraschung. Ansonsten gab's nicht so viele. Hä?
Ja, also ich würde gar keinen Namen benennen, sondern einfach so die Tour allgemein. Das ist so wenig. Naja, also der heutige Tag war schon vorhersehbar ein bisschen. Ne? Also oder sagen wir so, es gab nicht viel Unerwartetes heute. aber die letzten Tage schon. Und deswegen würde ich jetzt als Überraschung vielleicht so die Tour als Ganzes betrachten, die ja dann doch das ein oder andere für uns breitgestellt hat.
Also wenn wir jetzt mal unsere Vorschau zurückbringen, die drei Fahrer, die ich von UAE aufs Podium prophezeit habe, von dem ist einer jetzt schon mal, hat schon mal so einen, sage mal, einen leichten Knicks bekommen, Adam Yates.
Der aber auch heute gut gefahren ist. Also der ist ja nur irgendwann ausgestiegen oder musste aussteigen. Der ist ja relativ früh im Vergleich zu den anderen raus, aber...
Ja, was ich auch nicht verstanden habe, oder beziehungsweise er ist halt nicht lange gefahren, also ist dann einfach... Da habe ich ja relativ früh fertig weggeflogen. Almeida fand ich bärenstark. Also das, der wird sich Pogacar sowieso auf dem Niveau, wie wir ihn erwartet haben, am Almeida wird sich halt auch gedacht haben, heute hätte ich auch an der Stelle ankommen können, wo Ayuso ankommt, wenn der gearbeitet hätte.
Ja.
Ich glaube, da wird es im Team, auch wenn sie es jetzt nach außen vielleicht runterspielen und nicht so transportieren werden, aber da wird es teamintern natürlich auch das ein oder andere, sag ich mal, Gespräch geben.
Ja, aber also, solange Pogacar vorne ist und auch so sicher vorne ist, ich meine, er hat ja nicht nur in der Auffahrt geholt, sondern er hat auch in der Abfahrt geholt.
Vor allem in der Abfahrt, ja.
Das waren, was haben wir eben nochmal gesagt, so 10 Sekunden ist er oben raus und 38 unten raus. Oder hatte dann mal 38 bis Evenepoel sich, man musste sich ja auch überlegen, er hat 37 Sekunden auf Vingegaard, aber der noch von Evenepoel gezogen wurde. Also wäre das jetzt eine 1-1 Situation gewesen, wette ich mit dir, dass Pogacar 40, 45 Sekunden auf Vingegaard rausgeholt hätte.
Ja, im Flachen vielleicht dann schon, ne? Und aber rein bergauf, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Also man kann es jetzt mal so sehen, dass es ein erster eindeutiger Fingerzeig ist, finde ich, in Richtung, oder es hat das untermauert, was man vor der Tour vermutet hat, dass Pogacar da der Favorit ist, aber es war jetzt nicht dieser, sag ich mal, Rundumschlag eines Fahrers auf der Etappe, dass er jetzt schon alles vorentscheidet, weil letzten Endes sind es jetzt halt 35 Sekunden, das ist jetzt noch keine Minute, die er an Vorsprung hat. Und das könnte, also wenn alles, sag ich mal, für einen Remco Evenepoel jetzt den Sahnetag hat, Pogacar nicht so einen guten Tag, könnte auch Evenepoel am Freitag im Zeitfahren das gelbe Trikot übernehmen.
Aber Evenepoel dafür schon gut genug ist, da zweifle ich noch ein bisschen, muss ich gestehen.
Also muss man nur zurückdenken, was er in dem Dauphiné-Zeitfahren gemacht hat. Also im Zeitfahren ist er schon auf seinem Weltmeisterniveau, hätte ich gesagt. Er hat auf dem letzten Stück nochmal 20 Sekunden.
Ja, aber das wäre dann auch eine Schwalbe und kein Sommer, um in dieser schlechten Vergleichswelt zu bleiben. Ich weiß nicht.
Ja klar, es sind dann, glaube ich, wenn man es hochrechnet, also das Zeitfahren, wenn wir gleich mal ein bisschen vorausblicken, ist 25 Kilometer lang. Ich bin nicht so gut im Rechnen, aber ich glaube fast 2 Sekunden auf einen Kilometer, die er dann gut machen müsste.
Ja.
Das ist schon einiges, aber zumindest
machbar.
Nicht unbedingt machbar, aber er könnte dicht kommen. Also ich schätze auf jeden Fall Evenepoel in einem Zeitfahren stärker ein als Pogacar.
Gehen wir aber erstmal zum Freitag und das machen wir über den Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch, 5. Etappe von Saint-Jean-de-Maurillon nach Saint-Vulbas, vielleicht heißt es. 177 Kilometer, also gut durchschnittliche Länge. 1100 Höhenmeter, das ist nix. Das fahren wir zwei auch mal an einem guten Tag. Und eine Sprintankunft. Alles andere wird uns wundern.
Ja, sollte der zweite Sprint der Tour werden.
Genau. Braucht man auch dann nicht mehr drüber an Worte verlieren. Genauso eigentlich wie der Donnerstag vom Mâcon nach Dijon. Auch wieder ähnliche Länge, 163 Kilometer mit 881, die sich auf einen kleinen Hügel und ansonsten Autobahnbrücken verteilen. Wird auch ein Sprint. Wird man sich jetzt mal gucken, wie sich die Sprinterteams organisieren in den nächsten Tagen. Wie es da zu Gang geht. Und dann kommt der von dir beschriebene Freitag mit dem Zeitfahren. Start ist 13.05 Uhr, glaube ich. Ja, genau, 13.05 Uhr soll...
Der letzte Fahrer gegen 17.30 Uhr. Ja. Hab ich schon geguckt.
Und soll ungefähr eine Dreiviertel, sagen wir mal zwischen 32 und, was, warte mal, 32 und, nee, ich habe ja falsch, doch 32 und 39, also sagen wir mal um die 35 Minuten wird es wahrscheinlich gehen, der schnellste, bei einem 46er Schnitt wird gerechnet mit 32 Minuten. Na, und du sagst jetzt, Evenepoel ist für dich der Favorit im Moment?
Was das Zeitfahren angeht, schon nochmal, obwohl das natürlich ein bisschen schwierigeres Zeitfahren ist mit dem einen Hügel drin, aber im Zeitfahren würde ich immer noch Evenepoel einen kleinen Vorteil geben gegenüber Pogacar.
Mhm. Aber ausreichend, also bis dahin wird ja den Gesamtklassement nicht tun. Wie sehen wir den Vingegaard im Zeitfahren? Also das ist für mich so ein bisschen das schwarze, ich wollte gerade sagen schwarze Schaf, aber so die Unbekannte in der Milchmädchenrechnung, weil der hat ja nun mal im vergangenen Jahr dann doch ordentlich eingeschenkt.
Ja, im letzten Jahr hat er ein Zeitfahren aus dem Hut gezaubert, wo viele noch heute nach Erklärung suchen, wie das funktioniert hat in dem Sinne, dass er da so viel Zeit rausgeholt hat. Aber ich sehe das keine Wiederholung dessen, sondern eher ihn etwas Zeit verlieren, aber jetzt auch nicht so, dass es im Minutenbereich ist auf einen Pogacar.
Mhm. Also du sagst, am Ende, also wie wird das Podium aussehen, wenn wir jetzt mal von irgendwelchen, also wenn wir nur die drei betrachten, dann wäre es Evenepoel vor Pogacar und Vingegaard, Roglic vielleicht an vier an der Stelle?
Kann mir auch vorstellen, dass ein Primoz Roglic an dem Tag einen von den dreien vom Podium verdenkt, weil der ist ein sehr guter Zeitfahrer, der Paco kommt ihm auch noch eigentlich entgegen. Problem ist nur, dass er ja irgendwie nicht, finde ich, aktuell auf dem Niveau fährt, wie er bei Jumbo gefahren ist, bei Bora. Ich glaube nicht, dass Primoz Roglic diese Tour de France gewinnen wird, weil er wirkt irgendwie nicht in der Verfassung dazu, um ehrlich zu sein.
Ja, schon machen wir weiter.
Ja, und an dem Tag kann schon sein, dass er da in die Top 3 reindenkt, aber wir sehen jetzt nicht, dass er das Zeitfahren gewinnt.
Weißt du, was ich interessant daran finde? Ich habe vor 2-3 Tagen irgendwie ein Bild gesehen von ihm. Ich glaube, das war sogar kurz nach der Präsentation, wo ich dachte, mein lieber Scholli, sieht der fit aus. Also so fitter als ich ihn je irgendwie, also so in Erinnerung habe. Also, ne, also so ganz, ganz komisch, im positiven Sinne. Also, fand es, ich dachte so, wenn das, wenn hier gehalten wird, was, wenn er da hält, was er verspricht, also auf dem Bild, dann mein lieber Scholli. Also ich war wirklich sehr positiv überrascht und umso weniger geht das einher mit dem, was ich da jetzt sehe. Weißt du, was ich meine?
Hm.
Komisch. Also.
Ja, aber vielleicht ist es dann auch irgendwo das Alter. Also, dass er nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat, wie er sie bei Jumbo noch hatte. Klar, das Argument, was jetzt von Teamseite auch oft angeführt wird, ist natürlich, dass es was anderes bist, wenn du in der Mannschaft schon 2 oder 3 Jahre fährst, als wenn du jetzt erst das erste Jahr dabei bist und dich erstmal da reinfinden musst.
Mhm.
Boah, aber ich zweifle da so ein bisschen dran.
Naja, dann warten wir doch einfach mal ab. Ich bin gespannt. Was denkst du denn? Okay, lass mal gucken, weil jetzt ich bin auch diese Woche noch unterwegs. Gucken wir nochmal was nach Freitag. Sollen wir das Wochenende vielleicht dann nochmal mit reinnehmen? Das wäre dann Etappe Nummer 8. Das ist die 8:24. Achso, ich bin jetzt hier im Timetable, deswegen ist es so cool, stellt sich das so komisch dar.
Samur en soir nach Colombier le deux Iglesias oder Iglesias, keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Ja, 183 Kilometer, völliges Klassiker-Terrain, finde ich. Also mag auch sein, dass das ein bisschen.
Ist natürlich wieder eine Frage, wo man sich das Profil jetzt ansieht.
Ach ja, stimmt, das war die Nummer. Okay.
Wenn ich mir das auf der Tour de France-Seite angucke, sage ich, okay, da gibt's wahrscheinlich einen Sprint. Gucke ich mir das Profil bei Pro Cycling Stats an, dann sieht das aus wie Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja.
Also ich glaube jetzt nicht, dass es da, also dass da irgendwie 150 Mann zusammen um den Sieg sprinten, aber ich glaube jetzt auch nicht daran, dass da irgendwie großartig attackiert wird seitens der Klassementfahrer, weil alle schon den Tag danach im Kopf haben.
Ja, weil das ist dann der Sonntag und da wiederum ist es, glaube ich, ein bisschen egaler, auf welche Seite man guckt, weil das ist diese Gravel-Etappe und das der Punkt ist, wo man drauf schaut. Ich glaube, da haben wir schon relativ viel drüber gesprochen, was uns da erwartet. Ne? Entweder totales Chaos oder Spannung, Pannen, Probleme mit den Rädern, Materialprobleme. Aber immer noch unserer beiden Hoffnung, glaube ich, dass nicht durch irgendwelche technischen Probleme im Sinne von Defekt oder etwas diese Etappe entschieden wird. Aber ja, da blicken alle drauf, da hast du schon vollkommen recht. Erwartest du am Sonntag immer noch Pogacar im Gelb?
Ja, würde ich sagen. Also gerade die Etappe ist doch etwas, was ihm sehr liegt. Natürlich kann auch er, ist er nicht geschont davor, man im ungünstigen Zeitpunkt eine Panne zu haben und auf der Etappe vielleicht die ganze Tour wegzuwerfen, weiß man nie. Aber wenn man jetzt mal seine Historie anguckt, dass damals Strade Bianche gewonnen hat, sind das jetzt, sag ich mal, nicht die schlechtesten Voraussetzungen in dem Vergleich zu Vingegaard, den ich bei so einem klassischen, sagen wir, Schotterrennen noch nie vorne gesehen habe.
Ja, das stimmt wohl. Wenn Evenepoel am Freitag richtig, richtig gut ist, im Sinne von er fährt nah an Pogacar ran, wäre das eine Chance für ihn da anzugreifen? Also befindet er als...
Glaube ich nicht. Also wir haben es ja gerade schon gesagt, er ist in den Abfahrten nicht sonderlich gut und ist generell nicht, sage ich jetzt mal, der Radkünstler. Man hat
ja, gesehen, aber die, vom Profil her ist das nicht doch ein bisschen...
Vom Profil her vielleicht schon, aber man hat auch gesehen, 2021 gab es beim Giro eine ähnliche Etappe mit einigen Schottersektoren und da hatte der größte Mühe.
Okay, das erinnere ich natürlich nicht mehr, deswegen bedanke ich mich, dass du dich noch daran erinnerst. Ja, bis Sonntag bleibt es dann spannend. Montag ist dann Ruhetag. Wie wir gerade versucht haben anzudeuten, die nächsten Tage sind bei mir durch Eurobike alles ein bisschen konfus, deswegen gehe ich davon aus, dass wir am ersten noch den Ruhetag wieder anpeilen, um dann zu berichten oder einen Tag darauf mal gucken. Aber so ist der Stand. Vielleicht noch mal einmal, bevor wir es vergessen, wie im Moment der aktuelle Stand ist, weil das haben wir das eben eigentlich gesagt. Ich weiß es gar nicht.
Nein.
Schaden kann es ja nicht, dass wir das noch mal sagen in den einzelnen Klassements. Pogacar vor Remke Evenepoel, Vingegaard. 45 Sekunden für Remco, 50 für Vingegaard, danach Ayuso, Roglic, Rodriguez, Landa, Almeida, Ciccone, Bernal, um die Top 10 zu machen. Grünes Trikot, sagtest du eben, glaube ich, schon mal, Jonas Abrahamsen, Team Unox, den Norweger, von Binyam Girmay, Pedersen und so weiter. Cocon, den du ja die Daumen drückst, auf Platz 5 immerhin auch da. Abrahamsen auch im Bergtrikot, ich denke mal, das wird sich... nicht mehr so lange so zutragen, also die nächsten zwei Etappen auf jeden Fall, aber dann nicht mehr. Evenepoel vor Ayuso und Rodriguez auf den Juniorentrikotplätzen, wie sagt man, Podium. Und UAE wenig überraschend in der Mannschaftsleitung. Ineos, dass die so weit vorne sind, da wundert mich ein bisschen, aber nun ja.
Bis gestern wurde sie noch angeführt von Movistar.
Ja, die werden natürlich sehr traurig sein und wenn das jeden Abend gefeiert haben und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass sie jetzt nicht mehr vorne sind. Aber dem ist dann so. Gibt's noch was wir loswerden müssen?
Passt, glaube ich, gut zusammen.
Das fasst gut zusammen und dann sage ich auch an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für euer Zuhören. Heute machen wir eine Stunde 10 knapp. Wir haben auch diesmal heute, das habe ich einfach als Testballon mal wieder gemacht, den Livestream angeschmissen. Da waren zwischendurch ein paar Leute. Ich werde das jetzt, glaube ich, mal wieder regelmäßiger machen, einfach weil wir es können. Und ich weiß noch nicht, wie ich das vorher verkünde oder wie ich das, ich mache das meistens, dass ich kurz vor der Sendung den Link verschicke. Gerne gebt mal Rückmeldungen unter der Folge, wie ihr das am einfachsten, am gernsten haben möchtet, damit ihr das mitkriegt. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, es gibt auch irgendwie eine App, die man sich installieren kann, da wird man direkt benachrichtigt, wenn der Livestream angeht, von Studio Link oder von Stream Studio Link, gibt's auch, müssen wir mal gucken. Wenn euch das interessiert, dann hinterlasst einen Kommentar unter der Folge am besten. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Thomas, wünsche dir eine schöne Woche noch, mit und ohne Tour. Und auf bald. Tschüss.
Tschüss.